Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind.
Ich spreche heute mit unserem Geschäftsführer Sport, Ralf Minge. Ich freue mich, dass es so kurzfristig geklappt hat. Hallo.
Gerne, hallo.
Die ersten Fragen, die ich habe, drehen sich um die Transferperiode und die letzten Transfers. Neu verpflichtet sind ja Marcos Alvarez und Philipp Heise. Der war im letzten Spiel schon sehr erfolgreich, hat einen guten Einstand gehabt. Wann rechnest du damit, dass Marcos Alvarez auch eine Option im Spiel direkt ist?
Ja, ist ja bekannt, dass er eine schwere Knieverletzung hatte. Und wir ja im Frühjahr schon in Gesprächen mit ihm waren und den Kontakt gehalten haben. Und es war klar, dass er jetzt in Sachen Fitnesszustand noch ein kleines bisschen benötigen wird. Das Knie ist stabil, er ist gesund und jetzt liegt es mehr oder weniger an ihm, wie schnell er den Anschluss schafft.
Gegen Ende der Transferperiode kam dann noch die Meldung, dass Tim Wehren jetzt zu Hansa Rostock wechselt. Hätte der auch ohne die Neuverpflichtung von Marcos Alvarez sich einen neuen Club gesucht oder hätte es da noch eine realistische Chance gegeben, dass der quasi hinter Paco Testroth und Stefan Kutschke doch nochmal als Stürmer berücksichtigt wird?
Also wir haben ja grundsätzlich gesagt, dass wir keine Initiative ergreifen werden, was Spieler anbelangt. Wir waren zufrieden mit unserem Kader und beim Tim ist es ganz einfach so, dass er ja extrem wenig Einsatzzeiten hatte im Herbst und er mit dem Wunsch an uns herangetreten ist, den Verein zu wechseln. Er hat sich immer korrekt verhalten, hat sich nie hängen lassen und ja, demzufolge haben wir uns damit auseinandergesetzt und auch dem Wunsch Rechnung getragen.
Dann eine Frage zu einem Neuzugang zur letzten Saison. Mario Andrés Rodríguez Junior, der war ja direkt nach Chemnitz weiter ausgeliehen worden, ist jetzt nach Sonnenhof Groß-Asbach gewechselt. Gab es da tatsächlich die Hoffnung, dass er sich in Chemnitz so entwickeln würde, dass der irgendwann für Dynamo tatsächlich eine Option ist?
Selbstverständlich, deswegen haben wir das gemacht, haben uns intensiv mit dem Spieler auseinandergesetzt. Uns war klar, dass der Sprung in die zweite Liga aus der Regionalliga sicherlich zu früh kommen wird für ihn. Und ja, jetzt in Groß-Asbach hat er im ersten Spiel ja direkt ein Tor erzielt und auch dort werden wir die Entwicklung weiter beobachten.
Was passiert mit Sinan Tekerci, der ja nach Münster ausgeliehen wurde, jetzt dritte Liga spielt, ich glaube nicht so besonders erfolgreich. Gibt es da nochmal eine Chance, dass der zu Dynamo zurückkommt oder wird das eigentlich nicht mehr berücksichtigt?
Na gut, da werden wir jetzt das Frühjahr abwarten, wir werden das genau beobachten. Wir sind auch mit den Verantwortlichen in Münster im Austausch und ja, er hat ja ein überragendes erstes Jahr gehabt bei Dynamo. Ist ein Mentalitätsspieler, war auch so eine Art Publikumsliebling und ja, wenn dann mal so eine kleine Delle vielleicht in der Laufbahn drin ist, deswegen werden wir das nicht direkt zu den Akten legen, sondern werden das im Frühjahr weiter beobachten.
Ein großes Thema bei Dynamo war der Wechsel von Marvin Stefaniak nach Wolfsburg, der auch entsprechend Transfererlöse einbringen wird. Jetzt ist es dort so, dass Wolfsburg nicht besonders gut dasteht, die Verantwortlichen gewechselt haben. Kann es dann nochmal andere Entwicklungen geben?
Nein, eher nicht. Die Tendenz ging eher dahin, dass Wolfsburg den Transfer vorziehen wollte. Ja, nee, das ist, der Stand ist so, wie er ist. Und ich glaube, auch so wie wir das im September abgewickelt und kommuniziert haben, war das ja, für alle Beteiligten eine gute Lösung.
Zwei wichtige Spieler, die derzeit bei Dynamo sind, Akagi Gokya und Stefan Kutschke, sind ja nur ausgeliehen. Ist es ein Problem für die Verhandlungen, dass die jetzt so erfolgreich die Saison sind und beide schon 8 Tore geschossen haben?
Nee, das darf man jetzt nicht auf die zwei beschränken. Generell ist es so, wenn die Mannschaft erfolgreich ist und einzelne Spieler sich hervortun, dass das natürlich Begehrlichkeiten auf dem Markt mit sich bringt. Das wissen wir. Nichtsdestotrotz werden wir gerade bei den zwei Spielern auch alles versuchen, sie über das Jahr in Dresden zu halten.
Gibt es da einen neuen Stand?
die Gespräche laufen und es gibt jetzt nicht den Stand, den man kommunizieren kann, dass irgendwas kurz vorm Abschluss steht.
Ein weiteres großes Thema sind die auslaufenden Verträge von doch einigen wichtigen Spielern von Dynamo. Wann kann da mit den ersten Entscheidungen gerechnet werden?
Ja, da sind wir dran. Also uns ist es natürlich auch lieb, wenn wir das so früh wie möglich über die Bühne bringen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer unsere Möglichkeiten zugrunde legen. Das haben wir in den letzten 2 Jahren auch so getan. Wir werden dort nicht die Nerven verlieren. Und nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass die ein oder andere Personal hier zeitnah über die Bühne geht.
Alle Welt spricht über die chinesischen Supertransfers. Gab es bei Dynamo auch Anfragen aus China?
Eher nicht.
Lass uns über das neue Trainingsgelände sprechen. Da gibt es jetzt einige Berichte, nachdem das Umweltamt der Stadt ein anderes Verfahren fordert. Und da tauchte die Meldung auf, dass es im Überschwemmungsgebiet liegt. Als du das ausführlich vorgestellt hast, gab es ja diese Rückfrage auch. Genau. Was sind die unterschiedlichen Grundlagen, die für dieses die Definition von Überschwemmungsgebiet zugrunde gelegt werden?
Ja, erstmal haben wir dort Profis am Start. Also ich maße mir nicht an, in Sachen Baurecht, Bauplanung etc. dort groß was mit einbringen zu können. Ich habe mehr oder weniger immer den Stand, der zum jeweiligen Zeitpunkt aktuell war, habe ich entsprechend kommuniziert. Und dort hat sich wohl in Sachen Berechnung ein kleines bisschen was geändert. Der Dr. Weber hatte das verglichen zum Beispiel mit Fahren mit Alkohol am Steuer, wo 0,5 Promille Grenze ist, die dann auf einmal auf 0,3 runtergesetzt wird. Also dort haben sich ganz einfach Berechnungsmodelle geändert, die jetzt zugrunde gelegt werden. Und ja, wie gesagt, die Fachleute sind dort dran, um ganz einfach diese Probleme aus dem Weg zu räumen.
Statt dem eigentlich begonnenen Genehmigungsverfahren wird jetzt von einigen Stadtpolitikern ein sogenanntes geordnetes Bebauungsplanverfahren gefordert. Wie sehr verzögert das die Pläne? Oder hältst du das eigentlich nur für Diskussionen innerhalb der Stadtpolitik? Oder hat das tatsächlich jetzt großen Einfluss auf das eigentliche weitere Verfahren?
Ja, wenn es denn so kommen sollte, hätte es erheblichen Einfluss. Das ist überhaupt keine Frage. Wie gesagt, wir haben vom ersten Tag an eigentlich alle Ämter einbezogen, auch riesengroße Runden gemacht und auch sehr transparent gearbeitet. Man darf auch nicht vergessen, dass das eine hundertprozentige Tochter der Stadt ist, die DGI, über das, die das abgewickelt wird. Und ja, dort hoffen wir ganz einfach jetzt auf Lösungen, die zeitnah umgesetzt werden können.
Heißt es, dass Dynamo eigentlich überrascht wurde, dass es, dass jetzt diese Punkte auf einmal auf den Tisch kommen, wenn es vorher eigentlich schon alles transparent war?
Wir waren schon überrascht, ist überhaupt keine Frage.
Wie stark steigen die Kosten dadurch und wie sehr kann sich das Ganze verzögern? Also gibt es dann so eine Probleme im Zeitplan, dass nicht 2019 der Start dort sein kann?
Das, der limitierende Faktor werden jetzt nicht im ersten Schritt die Kosten sein. Also wenn man das Projekt verwirft, wird es so sein sicherlich, dass man die Planungskosten dann ganz einfach, die jetzt bis jetzt aufgelaufen sind, dass man sich mit denen auseinandersetzen muss. Was wir natürlich nicht hoffen, die größere Problematik oder wir sehen jetzt die größte Problematik in der Zeitspanne, die sich ganz einfach hinauszögern könnte.
Wie hat sich Dynamo gegen solche Probleme abgesichert? Also gibt es da Stellen, an denen nochmal ein Stopp eingebaut ist oder wo Zustimmung von Dynamo erforderlich sind?
Ja, natürlich. Also dort haben wir ja versucht und das hat, glaube ich, auch zu der breiten Mehrheit in der Mitgliederversammlung geführt, dass wir extrem vorsichtig dort agiert haben. Das ging los, dass eben das Thema immer offen und transparent im Aufsichtsrat kommuniziert wurde, dass auch die entsprechenden Schritte dort immer abgesegnet wurden, dass wir dann auch gesagt haben, okay, wir müssen die Mitgliedschaft mit einbeziehen, weil es ganz einfach eine Dimension ist, die man auf breite Schulter verteilen soll, diese Entscheidung. Das haben wir gemacht und ja, auch bevor der erste Spatenstich passiert, wird das auch nochmal im Aufsichtsrat ganz einfach diskutiert und dort zur Abstimmung kommen.
Zu Wochenbeginn kam jetzt die Meldung, dass Dynamo erreicht hat, dass der Teilausschluss erst beim Spiel gegen Heidenheim stattfinden wird. Gleichzeitig habt ihr gesagt, ihr werdet keine weiteren rechtlichen Schritte verfolgen, vor allem weil bei einem, ja, falls man es möglicherweise verliert, Kosten in sechsstelliger Höhe anfallen. Wofür werden die angefallen?
Ja, das sind erstmal die Gerichtskosten. Sind das natürlich auch, stoßen wir dort eine ganz andere Dimension vor. Das sind Anwaltskosten. Das ist kumuliert worden und dort ist der Worst Case zugrunde gelegt worden. Und dann bewegt man sich schon in den Bereichen, weil ganz einfach bei der Sportgerichtsbarkeit eben diese Kosten noch nicht die Dimension erreichen wie bei weiteren juristischen Verfahren.
Was dem Antrag hilfreich, dass das Spiel jetzt erst gegen der Teilausschluss erst gegen Heidenheim ist, dass man eben erklärt hat, dass man keine weiteren rechtlichen Schritte macht, oder war das unabhängig voneinander?
Das war eigentlich unabhängig voneinander. Das ist auch im Rahmen der Verhandlungen dann auch schon diskutiert worden. Und ich glaube, das ist auch mehr oder weniger eine Vernunftsentscheidung, was die Umsetzbarkeit letztendlich auch anbelangt.
Wie gehst du damit um, dass andere Vereine, die eigentlich auch auf Bewährung sind und wesentlich, ich nenne es mal, intensivere Vorkommnisse haben, trotzdem dann nicht mit einem Teilausschluss bestraft werden, Stichwort BVB?
Die Sportgerichtsbarkeit müsste, glaube ich, zeitnah reformiert werden, das ist klar. Die Ermessensspielräume sind viel zu groß. Auch ein gewisses Maß sicherlich an Willkür dabei. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch selbstkritisch sagen, dass der Ausgangspunkt dieser Strafe jetzt beim Magdeburg-Spiel lag und diese Problematik von damals, die kann man jetzt auch nicht schönreden, da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Verhältnismäßigkeit der Sachen, die danach passiert sind, darüber kann man sicherlich diskutieren. Und dort hat man sicherlich auch hier und da das Gefühl, dass man nicht mit gleichem Maß misst.
Ein großer Aufreger in den letzten Tagen war das Thema Stadionausbau. Wie steht der Verein etwaigen Ausbauplänen gegenüber?
Ja, erstmal ist es eine grundsätzliche Entscheidung der Stadt. Sicherlich auch in dem Kontext EM-Bewerbung 24. Wir als Verein müssen zwei Sachen berücksichtigen. A, dass es für uns finanzierbar bleibt und B, dass, wenn man den Schritt gehen will, dass man dann natürlich auch intensiv die Belange des Vereins bei der Planung mit berücksichtigt.
Die Kosten für die Stadionnutzung sind ja jetzt schon überdurchschnittlich groß. Ist ein Ausbau zu diesen ungünstigen Konditionen überhaupt sinnvoll?
Das ist eine Rechenaufgabe. Wir haben ja die Situation, dass die Darlehen 2019, die Darlehensbindung ausläuft, wo jetzt noch ein erheblicher Zins drauf liegt, der jetzt für die heutige Zeit eigentlich nicht angemessen ist, wo man neu verhandeln kann. Aber das ist genau diese Rechenaufgabe, die wir dann auch mit anstellen müssen. Ist es für den Verein letztendlich tragfähig und dort dürfen wir auf keinen Fall die Fehler der Vergangenheit dann nochmals begehen.
Hältst du das tatsächlich für realistisch, dass Dresden als Austragungsort für die EM in Betracht gezogen werden würde? Zumal es ja auch im Osten schon große Stadien gibt und es ganz viele Vereine gibt, die sich mit ihren Stadionausbauten oder Neubauten extrem übernommen haben?
Nee, das ist ein Abwägungsprozess, den man als Stadt dann letztendlich treffen muss. Es gibt klare Kriterien, die also in Sachen Infrastruktur, Fassungsvermögen der Stadien, diese Voraussetzungen müsste man ohnehin erstmal schaffen. Und dann ist es ein Abwägungsprozess. Ne? Das heißt nicht per se, wenn man sich bewirbt, dass man auch Spielort wird, sondern dort muss man mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und auch das Thema im Auge behalten, was passiert, wenn es kein Austragungsort wird.
Welche Mitspracherechte hat Dynamo überhaupt bei diesen Ausbauplänen?
Ich habe es vorhin angedeutet, also für den Fall, dass die Grundsatzentscheidung gefallen ist, dass man das umsetzen möchte, ist es, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass die Belange des Vereins als Hauptmieter dort mit einfließen.
Ihr habt bei einem Pressegespräch vor einigen Wochen kommuniziert, wie schwierig die finanzielle Situation und die Bedingungen von Dynamo im Vergleich zu anderen Zweitligisten überhaupt aussehen und dass quasi das Hauptaugenmerk drauf liegt, dass man sich in der zweiten Liga etabliert. Und eigentlich war das so ein bisschen rauszuhören, dass man eben nicht aufsteigen wollte. Was geschieht, wenn die Mannschaft weiter stark punktet und die Aufstiegsränge in Sicht kommen? Also wird dann bewusst verloren, ist natürlich Quatsch, aber gibt man dann eher bisher nicht so stark berücksichtigten Spielern eine Chance oder sagt ihr eigentlich, finden wir es mit dem Aufstieg auch super?
Nein, wir sind in Leistungssport unterwegs und wir wollen sportlich das Maximale rausholen. Und dort ja, wird es auch keine Kompromisse geben. Dort sind wir halt wirklich im Leistungssport unterwegs und wollen das Maximale.
Was wären die Gefahren bei einem Aufstieg, als zum Beispiel teure Neuverpflichtungen, viele Abgänge? Spielt das in den Planungen eine Rolle? Wie geht ihr damit um?
Ja, ich glaube, das Wesentlichste ist, dass wir ligaunabhängig den Weg, den wir jetzt nach dem Abstieg eingeschlagen haben, dass wir den nicht verlassen. Das bedeutet erstmal, dass wir immer im Rahmen unserer Möglichkeiten agieren. Wir haben dort immer konservativ und seriös geplant im Vorfeld der Saison. Und das über allem steht letztendlich, dass wir keine Schulden mehr machen. Und so werden wir auch das Thema in Zukunft angehen.
Aber das heißt auch, dass ihr jetzt quasi schon zweigleisig planen müsst?
Ja, es ist zwangsläufig so, dass man gerade auch bei den Vertragsgesprächen mit Spielern, dass man verschiedene Szenarien berücksichtigen muss. Das ist selbstverständlich und das tun wir auch.
Und das heißt auch, dass ihr nicht den eingeschlagenen Weg, junge, talentierte Spieler zu verpflichten und dann zu entwickeln, verlassen wollt, sondern da bleibt man dabei?
Definitiv. Also entscheidend ist die Balance im Kader. Wir haben auch ein paar Spieler, die schon ein bisschen älter sind, die auch Führungsqualitäten haben. Auch die gehören dazu. Aber eine wichtige Säule wird letztendlich sein, junge, entwicklungsfähige Spieler hier auf den nächsten Schritt vorzubereiten, einen Mehrwert für den Verein zu generieren. Im besten Fall natürlich Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Und das wird auch in Zukunft eine sehr, sehr wesentliche Säule des Vereins sein.
Dann wünsche ich uns noch eine erfolgreiche Restsaison. Vielen Dank.
Dankeschön.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.